Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wir sprechen heute über gute und schlechte Schreibtipps, über die wir gestolpert sind, die wir gesammelt haben. Die haben wir uns notiert, durchgeguckt und möchten euch jetzt das Best-of bzw. Worst-of unserer Ergebnisse präsentieren. Und ganz wichtig, der Lernfaktor und der Spaßfaktor sind heute von größter Bedeutung. Maxi, wie schaut's aus?
Ja, da sind vor allem auch welche dabei, die wir einfach im Laufe der Jahre auch aufgeschnappt haben. Ne? Das sind so, du hörst manchmal Sachen, wo ihr denkst, mein Gott, wie kann man denn so einen Tipp geben? Manchmal sind es aber auch Schreibtipps, die am Anfang vielleicht sich als richtig und gut erweisen und dann stellt man irgendwann fest, nee, die sind entweder gar nicht so gut oder man hat sich von denen so ein bisschen losgelöst. Und es gibt 6 gute Tipps und 6 schlechte Tipps und mal sehen, ob ich mich in Rage rede, weil schlechte Schreibtipps machen mich sehr, sehr wütend.
Mal schauen, bei welchen du komplett ausflippst. Wichtig natürlich ist, auch wenn wir es schlechte Tipps nennen, jeder Tipp, der irgendwem hilft, ist eigentlich ein guter Tipp. Aber ich glaube, trotzdem sind manche Tipps hilfreicher vielleicht als andere, je nachdem. Muss man für sich selbst einschätzen können, so wie wir die jetzt ausgewählt haben. Bei den schlechten merkt ihr dann den guten. Also es gibt für uns bessere und schlechtere. Und ja, natürlich versuchen wir das Ganze hier auch zu begründen und nicht einfach nur Tipps zu bashen, die euch vielleicht andere mal gegeben haben.
Genau. Und wir werden vorgehen, es gibt immer einen guten Tipp und dann gibt es einen schlechten Tipp. Und so werden wir Ping-Pong hin und her spielen, Martin wechseln und ich wechsle uns ab. Mal gucken, wir kommen bestimmt in den Dialog und werden dann noch mehr Sachen zu sagen können, als eigentlich tatsächlich im Skript stehen. Wie es halt immer so ist.
Ja. Apropos Ping-Pong, spielst du eigentlich gern Tischtennis?
Tischtennis ist... Ich will nicht sagen, dass ich diesen Sport hasse, aber diese verkackten Schläger, die waren schon immer zu klein. Ich habe das, ne, so keine Ahnung, du bist im Schullandheim irgendwo, steht eine Pingpongplatte, alle rennen drumherum, spielen Pingpong und ich bin einfach so grobschlächtig, ich treffe den Ball nicht. Das packe ich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Ich treffe einfach nicht.
Ein Tipp, besser zielen.
Wow. Zielwasser trinken.
Genau. Ja. Für mich ist Ping-Pong auch nur Frust. Also wenn man mal trifft und dann so einen richtig ekligen Kantentreffer hat, ne, ja, dann freut man sich so kurz richtig dreckig, oh, ich habe den Punkt gemacht. Aber ansonsten spiele ich Ping-Pong nur gerne hier im Podcast. Also Max, fang mal an mit Nummer 1. Hau den ersten Tipp raus, den guten.
Den ersten guten Tipp, den ich habe, ist, schreib, was nur du kannst. Und wir haben die letzte Folge gegen 60 Minuten nur darum, deswegen werden wir es hier relativ kurz halten, aber es ist einfach der beste Tipp, finde ich, den man geben kann. Und zwar, was bedeutet es, schreibe, was nur du kannst? Man macht sich damit automatisch einzigartig. Also schreibt was nur ihr schreiben könnt, indem ihr die Welt, die Charaktere und den Plot kombiniert zu etwas, was nur in eurer Geschichte vorkommen kann. Wir hatten in der letzten Folge, wo wir drüber gesprochen haben, zum Beispiel über Lokalkrimi, wo auf einmal ein Außerirdischer auftaucht, der die Socken der Bewohner stiehlt, die dreckigen Socken, weil er das als Benzin, als Treibstoff für sein UFO braucht. Und damit hast du auf einmal eine ganz unique Situation, das ist natürlich überspitzt dargestellt, aber du hast eine ganz unique Situation, wo du Sachen machen kannst, die nur du machen kannst. Und das ist geil, weil es kann niemand anderes nachmachen. Und dadurch kriegst du da draußen, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, eine einzigartige Mischung, die niemand nachmachen kann. Und man befreit sich auch fast automatisch von Klischees, weil man durch diese Kombination und je nachdem, wie man es vermischt, da vermeidet man ja das, was viele andere schon geschrieben haben. Klar, man kann man sich nie komplett frei machen von Klischees. Es gibt ja auch bestimmte Klischees in Genres, in Krimis, keine Ahnung, in verkappten Ermittler, die werden einfach gern gelesen, ist dann so, aber selbst dem kann man dann was Neues abgewinnen. Und das gilt übrigens auch über so Spezialwissen, das ihr habt. Also wenn du dich da draußen auskennst mit, keine Ahnung, du hast ein Studium gemacht in Veterinärmedizin, wie die Aline Storz, die hat mir auch schon zu Gast, dann kann die auf einmal Sachen schreiben, die andere gar nicht so leicht schreiben können, weil sie nicht dasselbe Spezialwissen haben. Oder jemand hat ein bestimmtes Hobby, keine Ahnung, ich spiele zum Beispiel gerne Magic und dann kann ich vielleicht daraus irgendwas nehmen, was ich einbauen kann, was nur ich wissen kann oder was nur wenige wissen können und mache damit meine Geschichte besonders, indem ich ja mich selbst, mein Wissen und die Kombination aus dessen, was ich schreibe, zusammenwerfe.
Das wollte ich auch sagen, nutzt quasi Wissen, das ihr habt. Wir haben nämlich in der Folge auch Beispiele genannt, unter anderem den Simon Beckett, der ja mit seiner Figur David Hunter sehr berühmt wurde, weil das eben eine Figur ist, die nur er so bisher geschrieben hat, die nur er schreiben kann, weil er auch viele recherchiert hat. Und da gibt es ja irgendwie so diese Buddy Farm in den USA, wo er auch zu Besuch wohl war und sich deswegen auskennt mit Leichen und wo sie gelegen haben müssen, damit sie so und so aussehen. Und da verpackt einer sein Wissen in einem Thriller, ohne damit anzugeben. Das ist ganz wichtig. Nutzt dieses Wissen für die Geschichte und nicht, um zu zeigen, wie schlau ihr seid.
Ja. Das war ja quasi noch ein guter Tipp. Auf einen guten Tipp obendrauf.
Ja. Gehen wir gleich zum zweiten Tipp, und zwar den ersten schlechten. Und da müsst ihr jetzt durch, das tut vielleicht ein bisschen weh. Ich schaue in Maxes Gesicht auf seine Reaktion. Fantasy-Bücher. Oh, da wird der Kader gleich laut. Fantasy-Bücher müssen dick sein. Max, was sagst du dazu?
Ich lese jetzt mal vor den ersten Satz. Das habe ich tatsächlich eingetragen, diesen schlechten Tipp. Ich lese jetzt den ersten Satz vor, den ich danach geschrieben habe zu der Überschrift. Da steht einfach nur, Bro, nein. Weil, nein. Bücher müssen nicht dick sein. Erstmal müssen sie gar nichts, so Punkt 1. Aber Fantasy-Bücher sind dafür bekannt, auch mal dick zu sein. Wir kennen Herr der Ringe, wir kennen das Rad der Zeit und das sind alles immer so Schinken. Und auch die J.K. Rowling mit Harry Potter zum Schluss hat einen Schinken rausgeballert mit über 1000 Seiten. Und ja, Fantasy-Lesende sind darauf so ein bisschen getrimmt, dass ihre Bücher dick sein dürfen, weil das halt früher hast sich halt so ein bisschen gewähnt, ne? Erstmal 50 Seiten, was essen die Hobbits, wie viele Frühstücks haben sie und was rauchen sie? Und das war halt einfach so, das kam gut an, das hat sich etabliert, aber das ist halt heute nicht mehr so. Ja, man kann schon etwas dickere Bücher in bestimmten Genres schreiben, aber mein Punkt ist, dickere Bücher haben immer eine höhere Chance, mehr Leerlauf zu haben. Diese 50 Seiten Backlore zu den Hobbits, die braucht man nicht unbedingt, die sind nett zu haben. Das könnte man mal in so einem, keine Ahnung, in so einem Glossar, in so einem extra Buch rausbringen für Leute, die das wissen wollen, aber es ist nicht integral für die Story. Man könnte jetzt natürlich einen Case aufmachen, dass es schon irgendwie wichtig ist, weil die Story ja ist, dass auch die kleinen Leute was bewirken können und so weiter und so weiter. Aber du brauchst dann trotzdem keine 50 Seiten Hobbits, brauchst du einfach nicht, Martin. Brauchst du nicht. Vor allem, Nee, sag du.
Um die Fantasy-Fans und Fantasy-Schreiber etwas zu beruhigen, das gilt ja nicht nur für Fantasy, das mit den fetten Wälzern, denn wenn wir auch einen Ken Follett hernehmen, mit seiner Säulen der Erde Reihe, da gibt es ja glaube ich mittlerweile 5 und da ist ja jeder Teil so ein fetter Wälzer und ich bin zwar ein großer Fan, aber spätestens ab dem 4. Teil brauchst du echt viel Geduld und viel Luft, weil diese Spannung, ne, um es zu Ende lesen zu wollen, musst du erstmal aufrechterhalten können und war schon schwierig, finde ich, weil es sind immer ähnliche Probleme, die er da aufzeigt, es ist immer Machtmissbrauch, und irgendwann ändern sich halt nur noch die Namen der Personen gefühlt und dann will man eigentlich nur noch wissen, wie es zu Ende geht und ja, wie schaffen es quasi jetzt die Schwachen nach oben, weil das wollen wir wissen. Und wenn wir dann aber feststellen, boah, das dauert jetzt aber wirklich noch 300 Seiten, wird es als Leser anstrengend und da muss man halt tatsächlich, wie du gesagt hast, gucken, brauche ich dieses und jenes wirklich noch drin oder habe ich das nur für mich drin, weil ich es cool finde.
Ja, genau, da kommen wir dann zu Kill Your Darlings. Dieses Fass lasse ich jetzt zu. Der Punkt ist, man kann, wenn man ein Buch schreibt, sich schon ein bisschen mehr Freiheit verschaffen. Also wenn man jetzt Drehbuchschreiber zum Beispiel ist, da heißt es immer, eine Seite ist eine Minute im Film. Die müssen noch viel, viel tighter schreiben, als Buchautoren das tun. Man kann da als Buchautor oder Buchautorin sich schon ein bisschen was rausnehmen. Es muss halt der Geschichte zweckdienlich sein, ne? Irgendwie der Welt, den Charakteren und dem Plot helfen. Aber einfach nur dick machen hilft nicht. Es hilft nicht, das Buch zu füllen, nur damit man sich gut fühlt, weil man 700 Seiten geschrieben hat, weil Quantität nicht gleich Qualität bedeutet.
Und es wird dann im Lektorat auch gleich deutlich teurer.
Mal davon abgesehen, ja, es wird deutlich teurer. Und der Lektor oder ein guter Lektor oder eine gute Lektorin wird dann auch einfach rausstreichen. Da muss man dann auch so ehrlich sein. Das heißt nicht, dass man jetzt keine dicken Bücher um Gottes Willen nicht schreiben darf. Man kann sich schon ein bisschen Zeit nehmen, wenn es die Geschichte erfordert. Oftmals ist es vielleicht auch gut, ein Buch dann in zwei Teile zu teilen. Wobei ich finde, zum Beispiel, wenn es dann heißt, ja, das ist, keine Ahnung, eine Romance-Dilogie oder eine New Adult-Dilogie, also ein Zweiteiler, dann denke ich mir auch schon, ja, weiß ich nicht, so, das sind so Genres, die leben eigentlich davon, dass die Bücher relativ dünn sind, was ich im Prinzip auch gut finde. Auch andere Genres leben davon, wie Horror oder so, die müssen nicht super dick sein. Aber wenn dann auf einmal ein Buch in der Mitte durchgeachstet wird und das eine Dilogie wird, dann denke ich mir, ja, da ist der Autor oder die Autorin einfach nicht zum Punkt gekommen und hat einfach ziemlich viel geschwafelt. Deswegen, dünne Bücher sind tendenziell besser, weil sie schneller zum Punkt kommen, weil das Pacing einfach angenehmer ist und sie sind günstiger im Lektorat und in der Produktion.
Kommen wir wieder zu den guten Tipps. Nummer 2. Ich habe einen, das ist die Flip-Flop-Technik oder Kopfstand-Methode. Ich kenne das mehr aus dem Marketing, aber theoretisch ist das eine Übung, eine Technik, die man auch sehr gut aufs Schreiben, finde ich, anwenden kann. Deswegen erzähle ich euch davon. Und zwar macht man bei der Flip-Flop-Technik einfach, man denkt einfach mal anders herum. Wenn du herausfinden möchtest, wie zum Beispiel deine Figuren im Laufe der Geschichte an Punkt B kommen oder wie Figur A sich mit Punkt B trifft und spricht, aber du weißt nicht, wie das passieren soll, ne? Wie soll Figur A da hinkommen, wie sieht der Weg aus, etc. Dann dreh die Frage doch mal um und frag dich, was muss denn alles passieren, damit die beiden sich nicht treffen? Schreib dir das alles so auf und schon hast du Konflikte und Plotpoints. Und die nimmst du dann her, drehst die Frage wieder um und schreibst einfach auf, quasi, was dir dazu einfällt, wie der Weg von Person A aussieht, was er bewältigen muss, damit es dann doch funktioniert. Und das kann ziemlich hilfreich sein, sagen wir, keine Ahnung, Figur A will hoch auf einen Berg. Und du denkst dir so, keine Ahnung, was soll er denn tun, ne? Wie soll er da hochkommen? Dann drehst du die Frage um und überlegst, was könnte ihn denn daran hindern, da hochzukommen? Und dann, ja, es könnten Lawinen sein, es könnten gefährliche Tiere sein, es könnten, der Berg ist abgesperrt, der muss einen anderen Weg finden. Dann überlegst du dir, ah ja, okay, wenn es Lawinen gibt, dann muss er sich warm anziehen. Wenn es wilde Tiere gibt, dann braucht er vielleicht einen Guide, sondern hast du plötzlich eine neue Figur eingeführt, der dann vielleicht auch was im Laufe der Geschichte passiert. Die stirbt unterwegs und zwar für den Helden, damit er da hochkommt und so. Und wie ihr merkt, einfach ein bisschen umgedrehtes Thema, von hinten gedacht und schon entwickeln sich Ideen. Also die Flip-Flop-Technik einfach mal ausprobieren.
Das erinnert mich ein bisschen, wir haben auch schon öfter mal in den Folgen, oder ich habe drüber gesprochen, über das Back-Engineering, wo ich gesagt habe, ich ziehe Szenen manchmal von hinten auf. Also ich habe eine coole Szene im Kopf, wo, weiß ich nicht, zwei Figuren aufeinandertreffen, die ich aufeinandertreffen lassen will, weil ich sehen will, was passiert. Und dann habe ich diese Szene und denke mir, so und so soll die ablaufen. Aber was muss denn eigentlich passieren, damit die da hinkommen? Und dann back-engineere ich mir quasi den Weg vom Ende zum Anfang zurück. Und das ist ein bisschen so ähnlich, ne, du drehst es quasi immer wieder rum und drehst es dann wieder zurück. Und bei mir ist es so, dass ich einfach überlege, okay, der ist auf dem Berg, aber wie ist er denn jetzt da hochgekommen? Also nicht dasselbe, aber same vibe.
Same, same, but different. Ja, genau. Vielleicht kennt ihr die Technik ja schon, vielleicht habt ihr sie schon mal ausprobiert, dann auf jeden Fall in ihre Kommentarspalte reinschreiben, die ihr findet. Wenn ihr bei Spotify zuhört, da gibt es auch eine Fragefunktion. Also wenn ihr vielleicht ein besseres Beispiel als das Gefreestylte von mir jetzt braucht, nutzt doch mal diese Spotify-Fragefunktion.
Oder YouTube-Kommentare.
Ja, aber die kennt man ja. Ist ja schon alt.
Ich habe vorhin gesagt, dass man schreiben soll, was man nur selbst schreiben kann. Und mein schlechter Tipp baut darauf auf, wie man das nicht machen sollte. Und zwar ist der schlechte Tipp, schreib, was du kennst. Und natürlich soll man schreiben, was man kennt. Ich meine, man liest ja eine bestimmte Geschichte oder ein bestimmtes Genre und findet das toll und will vielleicht auch sowas Ähnliches schreiben. Aber wenn man immer nur das schreibt, was man kennt, dann schreibt man immer nur das, was man kennt. Das heißt, man bleibt auf der Stelle stehen. Und Stagnation ist der Tod einer jeden Geschichte und auch irgendwo der Tod eines jeden Autori. Gut, man könnte jetzt sagen, ne, Sebastian Fitzek hat das Gegenteil bewiesen, der macht auch immer seine gleichen Thriller. Aber der gehört halt auch zu den Top 1%, der davon leben kann. Zu schreiben, was man kennt, ist gut, wenn man sich in Wässer bewegt, die man halt kennt. Das gibt Sicherheit. Und das kann auch ein guter Stepping Stone sein, anzufangen. Erstmal mit dem anzufangen, was man kennt, und dann davon weiterzugehen. Wichtig ist, dass man halt von diesem Punkt anfängt und daran wächst. Ich vergleiche das so ein bisschen mit wie beim Essen. Ne? Wenn du immer nur das isst, was du kennst, dann wirst du nie irgendwas Neues entdecken. Dann wirst du bei, keine Ahnung, Schnitzel und Pommes hängen bleiben, was definitiv lecker ist. Aber du entdeckst nichts Neues, wo dann denkst, Mensch, ich probiere jetzt mal so eine Buddha Bowl aus mit, keine Ahnung, Avocado und Zeug, ist jetzt gar nicht mein Ding. Und dann stelle ich fest, oh wow, das schmeckt ja richtig gut. Und genau so ist es auch beim Schreiben und beim Lesen. Einfach mal was Neues ausprobieren, einfach mal aus der Komfortzone rausbewegen. Man bekommt dadurch als lesende Person und auch als Autori einfach mehr Kontext. Und man kann dann auch einfach neue Wege beschreiten, wenn man was Neues ausprobiert hat, dass man vielleicht mit dem Bekannten, was man schon kennt und geschrieben hat, kombinieren kann.
Das kann ich zu 99,9% bestätigen. 0,1% Kontra kriegst du jetzt, eigentlich ist kein Kontra, aber ich lese ja in vielen Schreibratgebern und da steht häufig, lese das Genre, was du eben schreiben möchtest, aber eben aus dem Grund, um zu gucken, okay, wie machen es die Profis, wie machen es die Großen, ne? Versuche herauszufinden, was genau an dieser und jener Stelle den Thrill erzeugt, und schau dir halt einfach das an, wie die das machen. Wenn du aber nur das liest, wie du schon sagst, dann wirst du quasi immer nur die Leute kopieren, aber man will ja keine Kopie sein. Wenn man jetzt sagt, oh, der Fitzek ist geil und der macht es ja auch gut, und dann macht man 1:1 das Gleiche wie er, dann schreibt man halt nur einen, im Worst Case, schlechteren Fitzek und nichts, was einen irgendwie selbst ausmacht. Deswegen bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Lest mal ein Sci-Fi-Buch, schaut, was da passiert, und denkt euch, wow, wie kann ich das in meinen Thriller einbauen? Ne? Ja. Keine Ahnung, ich höre mal einen anderen Song, außer die 100, die ich in meiner Playlist habe. Nicht immer das Gleiche machen. Einfach mal auch gucken, was es so links und rechts gibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass das viele Autoren auch machen, die großen. Ich habe ja diese Redwall-Bücher, seht ihr hinter mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mensch eben nicht nur Kinderbücher gelesen hat, sondern sehr viele verschiedene Einflüsse hatte und die dann da eben mit reingepackt hat.
Ja, es ist sowieso gut, sich immer mal was Neuem auszusetzen. Das ist auch natürlich nur Typsache. Ich zum Beispiel kann nicht verstehen, wie Leute immer nur, keine Ahnung, immer nur Krimis lesen wollen. Also nur Krimis lesen wollen.
Das verstehe ich auch nicht.
Weil mir würde es langweilig werden, weil ich kann nur eine ähnliche Geschichte so oft erzählt kriegen, bis ich die Klischees kenne. Aber ich funktioniere da auch anders. Also ich suche, wenn ich eine Geschichte erleben möchte, sei es jetzt als Buch, als Manga, als Anime, als Videospiel, als Film, ist völlig egal. Wenn ich eine Geschichte erleben will, dann suche ich immer nach so einem neuen High sozusagen. Etwas, was ich woanders noch nicht gesehen habe oder was da besonders gut gemacht ist oder so irgendwas. Weil ich nicht zum 10. Mal dasselbe sehen will, was mir vielleicht gut schmeckt, aber es ist dann so, ja, hat mir jetzt nichts gegeben, es ist vergessenswert. Und das möchte ich eben nicht. Weder beim Konsumieren noch beim Schreiben.
Das ist das Schlimmste, wenn man ins Kino geht und sagt, ja, der Film war okay. Ne?
Ja, wenn irgendwas total schlecht ist, dann kannst du zumindest, ne, kannst du sagen, das war total schlecht, ja. Kannst schimpfen und es bleibt dir dahingehend in Erinnerung. Aber wenn irgendwas nur okay war oder durchschnittlich, dann hat niemand was gewonnen.
Ja.
Ich gehe mit meinem nächsten Tipp oder mit den beiden nächsten guten Tipps von mir so ein bisschen auf den Stil ein, auf den Schreibstil. Und das lässt sich relativ leicht umsetzen, das ist weniger verkopft, obwohl es schon recht abstrakt ist. Wow, das ist ein Teaser, da will ja jeder zuhören. Pass auf, Martin. Mein nächster guter Tipp ist, ändere die Satzstruktur regelmäßig. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Ich bin gedanklich noch da, ob ich quasi deine Einleitung rausstreichen soll oder ob ich sie drinnen lassen soll, weil sie so verkopft war. Aber ja, ich kann mir so etwas vorstellen. Man soll nicht jeder Satz mit dem Wort ich anfangen. Ich gehe zur Schule. Ich bin jetzt in der Schule. Ich passe in der Schule auf. Ich wurde gerade von der Lehrerin geschimpft. Das ist nicht sonderlich aufregend und wird schnell langweilig. Ich glaube, das möchtest du damit sagen.
Das ist gut, was du gesagt hast. Also es gibt schon mal einen guten Eindruck davon, was ich meine. Der Tipp mag erstmal ein bisschen seltsam klingen, weil wir ja auch beim Schreiben nicht drauf achten, wie Sätze strukturiert sind. Ne? Wir schreiben halt einfach drauf los und wenn wir im Tunnel sind, dann achten wir vielleicht gar nicht auf den Stil, den wir schreiben, sondern ne, lassen einfach mal laufen. Es kommt aber ein bisschen drauf an, für was der Stil herhalten muss. Wir hatten da bei der Podcast-Brause im Auftritt haben wir ein gutes Beispiel. Zum Beispiel kurze Sätze in einer spannenden Szene unterstützen diese Spannung. Ne, da hatten wir es von der Zeitbombe. Schneide ich jetzt den roten und den blauen Draht durch. Oh nein, oh Gott, was tue ich? Arschwasser, Hilfe. Dadurch kann man Spannung erzeugen. Was ich tatsächlich meine, geht noch einen Schritt weiter. Was für mich zum Beispiel gute Indikatoren für langweilige Satzstruktur sind Zeitwörter, also als oder während. Als Martin sich die Jacke anzog, trat er auf die Katze. Und es ist vollkommen egal, dass das gleichzeitig passiert, weil Martin kann sich auch die Jacke anziehen und dann auf die Katze treten oder man kann das voneinander trennen. Und der Punkt, den ich machen will, ist, dadurch, dass man als oder während, das wird oft von Autoris verwendet, dadurch, dass man die oft verwendet, obwohl man es gar nicht braucht, diese Zeitwörter, entsteht ein sehr ähnlicher Satzrhythmus, weil als und während leitest du natürlich immer einen Nebensatz mit ein. Das heißt, du hast immer Hauptsatz, Nebensatz, Hauptsatz, Nebensatz, Hauptsatz, Nebensatz. Und je öfter du das machst, desto gleichtöniger wird die Satzstruktur und du kriegst einen zugleichen Rhythmus rein, so dass es langweilig zu lesen ist. Und da ist Abwechslung einfach der Schlüssel. Mal einen kurzen Satz, vielleicht auch mal nur ein Wort, mal einen langen Satz, vielleicht auch mal einen Schachtelsatz und eben wegkommen von diesen immer gleichen, wie du eben gesagt hast, ich gehe in die Schule, ich sitze in der Schule, ich werde von der Lehrerin geschimpft. Das wird einfach ziemlich schnell langweilig.
Gerne mal zwischendrin auch eine erlebte Rede, die macht alles viel lebendiger.
Erlebte Rede ist der Cheat.
Habe ich heute erst gelesen, ich lese hier gerade einen John Grisham. Ich kann die Stelle nicht aus dem Gedächtnis zitieren. Ich weiß nur, dass ich sie in dem Moment gefeiert habe. Es war irgendwie so, irgendjemand hat was sehr Teures gekauft und dann hat die Person, die es verkauft hat, irgendwie sowas gesagt wie, ja, vielen Dank, sehr gerne. Ne? Gesprochener Satz vorbei und dann, was für ein Idiot. Ja. Weißt du, das ja, fand ich köstlich, dass dieser Gedanke eben in dieser erlebten Rede geschrieben war. Ja,
deswegen. Ja, erlebte Rede ist super. Martin, irgendwann machen wir mal 60 Minuten nur über die erlebte Rede. Das können die Leute dann zum Einschlafen abends hören. Weil erlebte Rede ist wirklich so ein Cheat. Damit kannst du einfach alles aufbrechen. Da kannst du alles mit aufbrechen, weil diese direkten Gedanken, du bist ja sowieso schon im Kopf des Erzählers drin, im Kopf der Figur drin. Ganz egal, ob das ein Ich-Erzähler ist oder ein personaler Erzähler. Du bist ja schon drin. Und wenn du dann die erlebte Rede, dann kannst du einfach, du kannst jederzeit immer aufbrechen und kannst dann irgendwie einen schnippischen Kommentar einbauen oder irgendwie sowas. Und das ist erlebte Rede, Kinder.
Der nächste geht raus an alle Perfektionisten da draußen. Und wenn ihr mitgezählt habt, sind wir jetzt wieder bei den schlechten Tipps. Und ein ganz schlechter Tipp ist, was du schreibst, muss perfekt sein. Es ist ja schließlich dein Buch. Und wenn du möchtest, dass es perfekt sein soll, dann mach es. Und das könnt ihr gleich vergessen, denn was ist perfekt? Perfektion erzeugt, finde ich, nur Druck. Und perfekt ist, was gut ist und sich gut anfühlt. Und man darf auch mal zufrieden sein. Schreibt nach bestem Gewissen. Testleser, weiß nicht, sprechen euch sowieso auf Ungereimtheiten an und Lektoren helfen euch sowieso auszumerzen, was dann falsch ist. Deswegen quält euch nicht ab, irgendwie die beste Formulierung zu finden, weil ihr glaubt, dass ihr es müsst. Sondern Mut zur Lücke, natürlich nicht übertreiben, ne? Nicht ins andere Extrem wechseln und einfach irgendwas machen, aber bloß nicht versuchen, irgendwie einen Standard zu erreichen, von dem ihr vielleicht gar nicht wisst, wie er aussieht. Ne? Sky is the limit, ne? Aber wer weiß, wo der Himmel beginnt, hat Casper mal gerappt. Finde ich, ist ein guter Satz. Ja.
Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Zum einen, ich habe früher, vor vielen, vielen Jahren, eine Ausbildung gemacht zum Reiseverkehrskaufmann. Und ich hatte einen, es war ein Familienunternehmen, und der Seniorchef, der Alte, der war ein recht cholerischer Mann. Und aber der war jetzt, selbst der wollte natürlich überall die Finger drin haben, aber selbst der hat gesagt, wir haben unsere Kataloge damals selbst gemacht und selbst geschrieben, die Reiseausschreibung, und selbst der hat gesagt, es gibt keinen Katalog ohne Fehler. Und das ist so eine Sache, die bleibt mir heute immer noch im Kopf. Wenn jemand versucht, perfektionistisch zu sein bei seinem Buch, sage ich das auch immer so, es gibt keinen Katalog ohne Fehler. Das geht nicht, weil da einfach in einem Buch auch so viel Text drin steht, du kannst keine Schreibfehler machen. Das geht nicht. Das ist einfach so viel, dass da 100 Leute drüber gucken könnten und es wäre wahrscheinlich immer noch ein Fehler drin. Und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ich denke dann immer, wenn eine Geschichte perfekt wäre, dann wäre sie auch langweilig, weil jetzt, Martin, denk doch mal an One Piece. One Piece ist eine Geschichte, die wir so gerne mögen, aber One Piece ist nicht perfekt. Und wenn sie perfekt wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch langweilig, weil dadurch, man sagt immer, das hat so ein langsames Pacing und es braucht so lange, bis es in die Gänge kommt und so. Ja, aber dafür kicken die Szenen und diese Teile, die wir so feiern, umso mehr, weil der Weg dahin halt lang war. Das klingt doof, wie so eine Rechtfertigung. Es muss ein bisschen was schlecht sein, damit es auch wieder gut wird. Das soll es nicht sein, aber diese Perfektion gibt es nicht. Aber diese Teile, die wir nicht so gerne mögen, sind der Ausgleich zu den Teilen, die wir total lieben.
Ja, man nehme zum Beispiel, jetzt tut mir leid für alle, die One Piece nicht kennen, aber man nehme zum Beispiel die Kopfgelder, wenn man das von Sir Crocodile anschaut, bei 80 Millionen Berry, obwohl er eine Riesennummer ist. Und die Kopfgelder jetzt sind überdimensional. Aber der hat es halt damals einfach so geschrieben, wie er dachte, dass es halt läuft. Der wird vermutlich auch nicht gewusst haben, wie groß seine Geschichte geschrieben wird. Und hätte es jetzt alles nochmal so durchdenken müssen von Anfang an, dann wäre die Geschichte wahrscheinlich noch jetzt nicht geschrieben. Ja.
Ja. Ja, du kannst auch gar nicht alle Eventualitäten abpassen, ne? Der hat jetzt natürlich bei One Piece ist jetzt noch der Fakt, dass der halt jede Woche ein Kapitel raushauen muss. Der muss halt ein Stück weit blind fliegen und hoffen, dass er nicht irgendwie einen riesigen Reinschiss gemacht hat irgendwann. Aber so ist es bei uns auch. Man muss irgendwann sagen, nee, ich lass das jetzt so. Scheiß drauf, ich lass das jetzt so, weil du kannst das nicht perfekt machen, weil irgendeiner immer irgendwas finden wird. Sei es ein Schreibfehler oder irgendeinem schmeckt halt irgendwas an dem Buch nicht. Da kann man ja nicht, du kannst es ja nicht so perfekt schreiben, dass es jedem gefällt.
Ja, das sowieso nicht. Ne? Das, man kann als Thriller-Autoren Leute, die Thriller hassen, niemals, glaube ich, irgendwie zu Thriller-Fans machen. Ne? Das sollte nicht das Ziel sein, irgendwie allen zu gefallen. Deswegen trainiert euch das gleiche gar nicht erst dann. Ne, ich will in keinem Bewerbungsgespräch mehr hören, meine Schwäche ist, ich bin so perfekt und deswegen wird meine Arbeit nicht fertig.
Ja. Was ich tatsächlich auch ganz gut finde, das habe ich auch erst neulich gelernt, dass Menschen aufgrund der gleichen Faktenbasis auf unterschiedliche Ergebnisse kommen können. Ne, du kannst irgendwie ein total cooles Buch geschrieben haben und kannst sagen, boah, das habe ich schon im ersten Kapitel geplant, damit ich, ne, das war Vorstellung für den Twist und das habe ich so durchdacht und alles. Und die Leute können es am Ende trotzdem doof finden, obwohl sie es verstanden haben. Also du hast immer irgendwo Platz für Error, immer Platz für Versagen. Das ist halt einfach so. Das liegt in der Natur der Sache. Deswegen Perfektionismus drauf geschissen.
Ist Pfui, ne? Großes Pfui. Was nicht Pfui ist, ist der nächste gute Tipp, den wir wieder für euch haben. Das ist wieder eine Übung, die ich mitgebracht habe. Und zwar, das ist die Free-Writing-Methode. Kennt vielleicht der ein oder andere schon da draußen. Bezieht sich jetzt nicht nur aufs Romaneschreiben, sondern generell aufs kreative Schreiben. Setzt euch mal einen 5, 10 oder 15 Minuten Timer. Ist wurscht. Und schreibt, was das Zeug hält. Egal, ob auf Papier oder auf der Tastatur. Ich mache es frühest immer auf Papier. Und schreibt ohne Korrektur, ohne Wertung einfach irgendwas runter. Und das ist eine Übung, die hilft nicht nur euch aufzuwärmen, sondern wärmt auch gleich Finger und Gehirn auf, ne? Bringt euch auf Touren. und man trainiert gleichzeitig, und das verspreche ich euch, dass man das trainiert. Ich bin der lebende Beweis. Es trainiert euch gleichzeitig, auf Knopfdruck loslegen zu können, irgendwas aufschreiben zu können. Und wer weiß, welche unerwarteten Ideen ihr für eure Geschichte plötzlich auf Papier bringt, wo ihr vielleicht gar nicht drauf gekommen seid. Einfach mal aufschreiben. Ihr müsst nicht drüber scannen und gucken, okay, das kann ich tatsächlich verwenden, aber vielleicht merkt ihr beim Schreiben, boah, hey, das ist ja ein geiler Gedanke, den übernehme ich für meine Geschichte. Und das ist was, das verspreche ich euch. Das funktioniert nicht in der ersten Woche, in der ihr es macht und euch denkt so, oh, jetzt bin ich aber immer noch nicht so geistig flexibel, wie es der Martin versprochen hat, sondern das ist ein Prozess, das ist eine Übung, die macht man am besten wirklich jeden Tag über einen längeren Zeitraum. Dann funktioniert es auch. Aber prinzipiell hilft es euch auch, wenn ihr sagt, ihr habt eine Schreibroutine und ihr möchtet jetzt anfangen, dass ihr die ersten 5 Minuten einfach mal nur irgendwas schreibt, weil dann seid ihr schon drinnen. Ne?
Es ist also quasi die Muse am Hals packen und kräftig schütteln.
Ja, genau. Den inneren Schweinehund überwinden.
Ja, es ist tatsächlich so, das ist die, wie soll ich sagen, die Kreativität kommt beim Schreiben, ne? Appetit kommt beim Essen. Du kennst den Song. So ist es auch beim Schreiben. Man kann auf die Muse warten, hilft manchmal nicht. Deswegen dieses sich hinhocken und einfach 15 oder 15 Minuten drauf loslegen, das kann einen weiten Weg gehen. Das klingt erstmal so doof. So, ja, mach halt einfach mal. Aber da kann wahnsinnig Gutes bei rauskommen, weil man dann einfach muss.
Ja, mach dir dazu noch irgendwie laute Mucke an, keine Ahnung, richtig lauten Metal, flip komplett aus. Schreib aus, was in deinem Kopf drinnen ist. Ich erfinde immer gern kurze Geschichten, dass halt irgendwelche Leute gerade was machen. Einer ist wütend auf seine Ehefrau, weil er irgendwas vergessen hat, oder irgendwelche Gedichte, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder eine Mädel geht zum, da habe ich neulich in die Schreibgruppe geschrieben, ein Mädel geht zum Apotheker, will was kaufen, und der Apotheker benimmt sich aber so, als wäre er der Kunde. Und dann muss sie plötzlich reagieren, als wäre sie der Apotheker. Verdrehte Welt, seltsames Zeug schreibe ich da auf. Aber es macht erstens Spaß und ich hocke mich hin und schreibe dir so eine Kacke einfach hin. Wer weiß, wozu es gut ist. Ja.
Am Ende kommt was bei rum.
Ja. Oder eben nicht. Das ist auch wichtig. Ne? Das soll eine Übung ohne Druck sein. Schaut einfach mal, was es mit euch macht. Aber es schadet nicht.
Ich gebe euch jetzt einen schlechten Tipp.
Danke.
Den finde ich persönlich ganz furchtbar. Und das ist aber auch eine Einstellungssache. Das ist so ein Tipp, von dem würde ich abraten. Es gibt aber bestimmt Leute da draußen, die ihre Bücher gerne künstlerischer aufziehen, und die finden es ganz furchtbar, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Und zwar, der schlechte Tipp ist, alles muss aus einem selbst kommen. Martin, du musst auf alles selbst kommen. Alles in deinem Buch. Alles. Alles.
Alles.
Alles.
Das ist etwas, was ich selbst nur probiere, aber auch ich schon festgestellt habe, nee, manchmal braucht man einfach einen zweiten Blick. Man braucht, ja, ich übergebe dir das Wort. Der Tipp ist scheiße.
Also es gibt schon Leute, die kommen auf alles selbst, und für die ist das auch in Ordnung. Und ich glaube aber, das sind die wenigsten. Und das ist auch kein Tipp, an dem man sich halten muss, finde ich, weil du dich selbst damit blockierst. Also bestimmte Ideen kommen ja manchmal im Austausch mit anderen, sei es jetzt mit anderen Schreibenden in der Schreibgruppe oder vielleicht auch mit der Familie am Frühstückstisch. Du erzählst halt irgendwas und jemand hat eine Idee, und dann kannst du diese Idee übernehmen, und du denkst ja beim Schreiben dann nicht, oh Menno, wäre ich da drauf gekommen. Manche machen das vielleicht, aber das ist komplett wurscht. Ich gebe dir sogar, Martin und euch da draußen, ein bekanntes Zitat mit, und das hat der Thomas Edison gesagt oder soll es gesagt haben. Und das Zitat lautet: Erfolg ist zu 10% Inspiration und zu 90% Transpiration. Das hat nichts mit Schwitzen zu tun, sondern die 90% von dem Erfolg, den man vielleicht mit dem Buch hat, oder die 90% des Buches, sind Sachen, die haben wir irgendwo anders aufgeschnappt. Und das muss jetzt ja gar nicht sein, ich lese jetzt irgendwas oder ich habe irgendeinen Film geschaut und übernehme jetzt genau das, was ich da drin gelesen oder gesehen habe. Es sind Sachen, die finden wir cool, die fanden wir cool vor 10 Jahren in irgendeinem Film, den wir mal vor langer, langer Zeit gesehen haben, und packen das in der Geschichte rein, und unser Hirn lässt uns glauben, dass wir diese tolle Idee hatten, und irgendwann kommt man drauf und denkt sich, das ist ja gar nicht von mir. Dann siehst du diesen alten Film wieder und denkst, hey, das ist ja genau wie mein Buch. Und das ist aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich hatte diese Erfahrung auch, Martin, und zwar hatte ich eine Figur in den Polis-Chroniken, die heißt Xanta, also geschrieben mit X, Xanta. Und dann bin ich irgendwann irgendwie auf irgendeine alte Magic-Karte gekommen und da war eine Person drauf, die genauso genannt war. Und dann fiel es mir wieder ein, ach ja, die kommt ja in einem Buch vor, die spielt ja die Hauptrolle. Das habe ich vor 15 Jahren oder so gelesen und das war irgendwo ganz tief in meinem Hirn drin und ich dachte, cool, den Namen habe ich mir selbst ausgedacht. Ist gar nicht so. Und das ist aber überhaupt gar nicht schlimm. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass fürs Ideenfinden ChatGPT zum Beispiel zu benutzen auch überhaupt gar nicht schlimm ist. Ich habe mir zum Beispiel einen Prompt in ChatGPT hingezüchtet, wo ich einfach der KI gesagt habe, hey, pass auf, das sind meine Polis-Chroniken, das ist die Welt, das sind die Figuren, die da drin vorkommen. Ich habe den wirklich hingezüchtet, diesen Prompt, damit ich da immer wieder Fragen reinstellen kann, um mir Inspiration von der KI zu holen. Die macht ja nichts, worauf du nicht kommen könntest oder worauf unsere Schreibgruppe nicht kommen könnte oder worauf ich nicht kommen könnte. Sie holt diese Ideen ja einfach hervor. Und das ist halte ich für clever. Und das ist auch nicht so, dass diese KI das Buch schreibt oder dass ich übernehme schon die Idee von der KI sozusagen, aber das ist ja nichts, das hättest du mir ja auch sagen können. Und das finde ich überhaupt gar nicht schlimm, weil Inspiration kann überall drin stecken.
Man muss da auch bei dem Thema so ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, so, ah Mist, auf diesen genialen Kniff bin ich nicht gekommen, sondern meine Nachbarin, als ich sie erzählt habe, jetzt bin ich ein Faker, wenn ich es schreibe, wenn ich es benutze. Nee, weil es ist ja dann immer noch nicht die Nachbarin, die das Buch schreibt oder die es schafft, diesen Kniff in eine Geschichte zu packen, sondern man ist es ja immer noch selbst und macht das große Ganze draus.
Ja. Weil nur in dieser, wenn du deine Gehirnströme mit anderen zusammen vereinst, wie bei den, wie heißen sie, sag doch Ghostbusters, dass sie die Strahlen nicht kreuzen dürfen, kannst du deine Steinstrahl kreuzen mit jemand anderem und dann kommt was Geiles bei raus, weil der hat eine Idee und die hat eine Idee und du hast eine Idee und dann verselbstständigt sich das und am Ende kommt was bei einer Geschichte raus, was total geil ist und der lesenden Person ist vollkommen wurscht, woher das kommt, woher die Idee kommt. Das ist einfach nur das eigene Ego, das sagt, ich bin jetzt nicht auf die Idee gekommen, voll doof. Am Ende zählt das Produkt und das, was am Ende bei rauskommt.
Das mit dem Ego, das fand ich jetzt wichtig, das fand ich gut. Ja, das ist bei mir oft das Ego.
Ja, das, ja, kann ich mir vorstellen, weil du denkst dann halt, Mann, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
Weil mein Ego so groß ist, ne? Ja, das passt nicht in dieses Bild.
Martin, wir gehen jetzt in den Endspurt. Mein letzter guter Tipp ist, nutzt Kursivierung nur vereinzelt. Und das ist ein Tipp, der mag irgendwie völlig trivial sein und dieses Thema mag völlig trivial sein. Und am Ende ist es euch überlassen, wie ihr Kursivierungen in euren Büchern nutzt. Aber ich habe schon so oft über verkackte Kursivierungen diskutiert. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe neulich für mich festgelegt, wie ich das für mich mache. Und ich denke, dass ihr aus dem Tipp vielleicht auch was mitnehmen könnt, auch wenn ihr dann sagt, nee, das ist ja vollkommen Humbug, ich will es anders machen. Ich finde Kursivierungen doof in Büchern. Ich finde, dass Kursivierungen den Text optisch unruhig machen. Kursivierungen sind sehr viel anstrengender zu lesen, vor allem mit langen Passagen. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein ganzes Kapitel in Kursivierung geschrieben, weil du zum Beispiel klar machen willst, dass es eine Rückblende ist oder sowas. Das ist unfassbar anstrengend zu lesen. Je öfter man kursiviert, desto schwächer ist die Wirkung. Und Kursivierungen sind vor allem meistens tatsächlich überflüssig, weil aus dem Kontext klar wird, dass es sich bei dem kursivierten Kapitel zum Beispiel um eine Rückblende handelt. Oder Kursivierungen werden auch gerne für Betonungen genutzt und dafür nutze ich sie auch. Na, wenn du halt die Betonung auf ein bestimmtes Wort legen willst, zum Beispiel in der direkten Rede oder vielleicht auch im Text direkt. Aber der Punkt ist, dass Betonungen in den Köpfen der Lesenden meistens automatisch sowieso gemacht werden. Je weniger Kursivierung man nutzt, desto kraftvoller werden sie auch. Also wenn du kaum Kursivierung im Text hast und dann kommt mal eine, dann ist das so ein, oha, jetzt muss ich aufpassen, das ist neu, das ist anders als der restliche Text, das ist auch so ein optisches Signal, da ist jetzt was, das ist vermutlich wichtig oder zumindest betont in irgendeiner Art und Weise, wodurch es ja wieder wichtig wird. Deswegen knallen vereinzelte Kursivierungen rein, gilt natürlich auch für Fett und Unterstrichen. Und ich mache sie nur noch für Betonung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Zeitungsartikel innerhalb des Buches zitieren will oder man könnte es auch benutzen für den Namen eines Restaurants, wenn es besonders wichtig ist, sowas, das ist in Ordnung. Aber zu viel ist scheiße. So, Ihr könnt es anders machen, aber dann ist scheiße.
Vor 1-2 Wochen hattest du, glaube ich, eine Phase, da ging das Thema, also da, es war in deinem Herz und es hat es gepackt und zu fest gedrückt und du dachtest, die Kursivierungen lassen mein Herz los. Ja. Und dann sind die hoch in deine Gedanken gewandert und haben da mietfrei gewohnt und du dachtest dir, zieht aus, ihr Punks, raus aus meinem Kopf. Ja, hat man gemerkt.
Ja, ich habe da auch einen Post zu gemacht auf Instagram, da könnt ihr es nochmal nachlesen, da steht im Grunde auch das drin, was ich eben gesagt habe, aber Kursivierung und ich, wir sind getrennte Leute jetzt.
Ich denke da ähnlich, dass man Kursivierung für Namen von was weiß ich, Restaurants oder so anwenden kann oder wenn man betonen möchte, keine Ahnung, das ist doch scheiße und dann macht man Scheiße in Kursiv, weil eine Person vielleicht nie so redet, was weiß ich. Aber weniger ist in dem Fall mehr. Und rückblenden in Kursiv fände ich auch irgendwie komisch.
Ich kann dir nicht mehr sagen, das ist schon bestimmt 20 Jahre her, wo ich das gelesen habe. Ich weiß aber noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kann dir nicht mehr sagen, worum es geht, aber ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Das war ein Kapitel, das war komplett in Kursiv und obendrauf, Martin, war das auch noch ein verkackter Traum.
Ja, der ist sogar so verschwommen und kursiv in Träumen. Ja.
Vielleicht sollte das darstellen, aber ich weiß, dass ich es gehasst habe. Ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, es ist schon lange her, aber ich fand es ganz furchtbar und es hat mich bis heute geprägt.
Was ich auch hasse, ist folgender schlechter Tipp. Charaktere müssen sympathisch sein und nein. Wenn ich bedenke, wenn so ein Malfoy oder sein Vater mir sympathisch wären, dann könnte ich sie nicht so gut hassen. Wenn dieser junge König bei Game of Thrones liebenswert wäre, so dass man ihn mag, ja, dann wäre die ganze Geschichte hin. Das sind so Figuren, die müssen unsympathisch sein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja. Genau. Man kann auch mit Bösewichten sympathisieren. Das stimmt. Ne, es gibt, keine Ahnung, in irgendwelchen Batman-Serien, den Joker, und man denkt sich, oh, der ist cool, wie zum Beispiel aus dieser Batman-Serie der 90er, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich bin mir ganz sicher, ja.
Ja, da sah der Joker auch so ziemlich cool gezeichnet aus und so, und da war er dir sympathisch. Aber das heißt nicht, dass deswegen alle sympathisch waren in der Serie, sondern es gab dann doch den einen oder anderen, den man eben nicht mochte. Die Mischung macht's. Und wichtig ist auch, glaube ich, in demselben Zug, Max, das wirst du mir bestimmt recht geben, man sollte als Autor oder Autorin ein bisschen drauf aufpassen. Nur weil man seine Figur selbst mag, heißt es nicht, dass andere sie auch mögen.
Ja, das stimmt auch. Wichtig ist, und das ist auch von Brandon Sanderson in seinen Lectures, unterteilt seine Figuren quasi in drei, der hat wie so drei, wie soll ich sagen, so drei Skalen? Skalen. Und eine davon ist sympathisch, eine davon ist aktiv und eine davon ist Kompetenz. Also, eine Figur muss mindestens eine dieser Skalen erfüllen. Ne? Wenn sie sympathisch ist, dann muss sie nicht unbedingt kompetent sein oder proaktiv sein. Wenn sie kompetent ist, muss sie nicht unbedingt aktiv oder sympathisch sein. Und wenn sie aktiv ist, muss sie nicht kompetent oder sympathisch sein, weil sie immer noch einen Zweck erfüllt. Und einen von diesen dreien muss sie erfüllen. Das heißt, wenn man einen unsympathischen Charakter hat, das kann ja auch eine Hauptfigur sein, die unsympathisch ist, dann muss sie zumindest kompetent zum Beispiel in irgendwas sein, irgendein unsympathischer Profikiller zum Beispiel. Oder sie muss zumindest proaktiv sein und die Geschichte vorantreiben, dann kann sie auch unsympathisch und nicht kompetent sein, weil sie ja trotzdem den Zweck erfüllt, die Geschichte voranzutreiben.
Fällt dir spontan ein unsympathischer Prota ein? Ich überlege gerade.
Mein erster Gedanke war jetzt Frodo aus Herr der Ringe, aber das, der ist halt einfach durch diese Art und Weise, wie er von dem Ring, der Ring von ihm Besitz ergreift, unsympathisch. Aber es gibt bestimmt unsympathische Hauptfiguren.
Ich habe gerade so ein bisschen auch an Monk gedacht, weil es so einer ist, den fände man im echten Leben einfach nur anstrengend, mit ihm zusammenarbeiten zu müssen. Ja. Im Buch oder in der Serie sind seine Probleme ja romantisiert. Da mag man ihn ja dafür, dass er so ist, wie er ist.
Ja.
Oder Dr. House ist auch so einer.
Ja, Dr. House ist gut. Dr. House ist ein sehr gutes Beispiel.
Weil der ist zwar cool, manchmal für seine Arschlochart, wenn man quasi vorm Fernseher sitzt, aber auch so als Chef würde man den niemals haben wollen.
Der ist auch im Grunde genommen unsympathisch, weil er jeden anflaumt, weil er mit sich selbst nicht zufrieden ist, weil er pillenabhängig ist, aber ist eben wahnsinnig kompetent. Er ist ja gar nicht mal unbedingt proaktiv. Das sind ja meistens die Leute um ihn rum. Aber er ist wahnsinnig kompetent in dem, was er tut. Und deswegen ist er wichtig. Und er ist deswegen ja auch interessant, weil er so ein, ja, einfach so ein Typ ist, der so nicht zugänglich ist. Man will ja schon wissen, was mit dem ist, auch wenn man ihn unsympathisch findet. Das ist ein hervorragendes Beispiel.
Ha, freue ich mich jetzt. Ja, freue ich mich jetzt. Da sehe ich häufig auf Threads, habe ich das gesehen, als Threads ganz neu aufkam und jetzt ist es ein bisschen abgeflacht, aber ich sehe sie auch heute immer noch hier und da, diese Posts, wo Leute sagen, hey, ihr seht Posts, wo Leute ihren Wordcount teilen, aber jeder Wordcount zählt und macht ihr keinen Kopf, weil jeder hat seine Geschwindigkeit, jeder schreibt quasi so, wie er schreibt, ne? Und quasi guck auf dich und nicht das, was andere machen. Theoretisch gebe ich diesen Post absolut recht, ne? Jeder soll schreiben, wie er schreiben möchte, und das ist auch der Tipp. Nur finde ich es schade, dass man es tatsächlich auch so aussprechen muss. Deswegen sage ich es jetzt einmal für alle Zeiten, guckt nicht nach links und rechts, was die anderen machen, sondern wenn ihr eure Geschichte schreiben wollt, dann schreibt sie in eurem Tempo. Macht euch keinen Druck wegen Social Media oder weil ihr seht, dass andere Bücher schon rausgebracht haben, weil die kennen eure Umstände nicht und eure Umstände sind denen egal, weil die schreiben ja ihre Geschichte, ja. Und ihr kennt deren ihre Umstände nicht und wisst vielleicht nicht, warum sie mehr Zeit haben als ihr. Deswegen, wenn ihr eine Geschichte habt, macht sie nicht abhängig davon, ihre Entstehung abhängig davon, wie es andere tun, in welcher Geschwindigkeit, weil eure Geschwindigkeit ist genau die richtige.
Was ein schöner Social Media Schnipsel. Ja, das hast du richtig gesagt. Und man fällt da manchmal so ein bisschen in so eine Torschlusspanik, wenn dann einer kommt. Ich sehe zum Beispiel den Leon Grüne, sehe ich immer, wie er dann seine Stories macht und sagt dann, oh, jetzt habe ich wieder 10.000 Wörter reingeballert. Und ich denke mir so, Junge, wann atmest du eigentlich? Und ich weiß, dass ich das nicht liefern kann. Nicht mit meiner Lebenssituation, aber ich kenne seine Lebenssituation nicht und denke mir halt, nee Mann, das chill mal, du bringst dein Buch schon auch irgendwann raus, halt zu einer anderen Zeit und das ist vollkommen in Ordnung. Und das geht mir auch mit dem Inhalt von Geschichten manchmal so, wo ich mir denke, ah, ich sehe irgendwie eine coole Geschichte und da ist irgendwas drin, wo ich denke, boah, das ist ja gut ausgedacht und das hätte ich auch gerne in meiner Geschichte drin, aber das sind dann so kurze Momente, die ich dann auch immer wieder wegdrücke, weil ich mir denke, ich habe coole Sachen in meinen Geschichten, die andere vielleicht auch gerne in ihren Geschichten hätten. Und solange man weiß, was man tut und selbst cool findet, was man macht, braucht man sich nicht mit anderen vergleichen, zumindest nicht in solchen oberflächlichen sozialen Medien-Dingsies, ne? Mit anderen vergleichen irgendwie, wenn wir zwei jetzt Bücher schreiben würden im selben Genre und wir tauschen uns aus und dann würden wir uns schon irgendwo miteinander vergleichen, aber diese Oberflächlichkeit so von wegen, hey, heute habe ich 10.000 Wörter geschrieben, das hilft niemandem.
Ja, diese Flexes, ne? Klar, ich will jetzt natürlich die Leute nicht schlecht reden, die jetzt hohe Wordcounts posten und sich darüber freuen, klar, das ist eine Leistung, wenn man viel schnell schreibt, kann man sich natürlich darüber freuen. Ich finde es auch cool, wenn die Leute das irgendwie packen, wenn sie ihre Routine leben, ja. Ne? Wenn sie für das Ding ins Leben führen. Für Schreiben, wenn sie es rausfahren, dann finde ich es cool, macht es gerne, aber alle anderen, die das sehen, denkt nicht irgendwie, dass ihr das jetzt auch machen müsst.
Ja.
Ich habe, glaube ich, auch hin und wieder mal einen Post gesehen, wo jemand geschrieben hat, ich habe heute kein Wort geschrieben und das ist okay. Und ja, das ist okay.
Letzter Tipp für heute und ich glaube, der ist auch gar nicht so lang. Wenn euch jemand sagt, schreibt bloß nicht im Präteritum oder im Präsens oder was auch immer, weil es niemand liest, dann sagt ihm, flipp dich, Alter. Weil es ist vollkommen scheißegal, in welcher Zeit du schreibst oder in welchem Erzähler. Es ist alles in Ordnung, weil es gibt keine Zeit, es gibt Leute, die sagen, oh, ich lese nicht gerne Präsens. Und dann denke ich mir, ja, dann verpasst du halt vielleicht eine gute Geschichte, bist du selber schuld. Aber wenn Leute sagen, sie lesen nicht Präsens oder sie lesen nicht Präteritum oder sie lesen nicht gerne den Ich-Erzähler, dann hat das ja nichts mit euch zu tun. Sondern dann ist es denen ihr eigenes Problem und dann haben sie halt Pech gehabt. Muss man einfach so klar sagen. Lasst euch nicht sagen, in welcher Zeit ihr zu schreiben habt oder in welchem Erzähler. Die Zeit ist doppelt wurscht, weil Präsens und Präteritum machen klar gefühlten Unterschied, machen aber bei der Geschichte überhaupt keinen Unterschied. Das ist wirklich vollkommen egal, was sich für euch besser anfühlt. Und beim Erzähler ist es halt so, ja, manchmal bietet sich der Ich-Erzähler an, manchmal bietet sich der Personalerzähler an, manchmal nimmt man auch einen aktorialen Erzähler. Da hängt es nochmal mit was zusammen, vielleicht auch mit der Zielgruppe und so weiter. Aber es gibt keine festen Regeln Und lasst euch nicht sagen, in welcher Zeit ihr mit welchem Erzähler ihr zu erzählen habt. Da ist alles legit.
Ich habe ja aktuell das Buch beendet hier, Wenn sie wüsste. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Geschichte in Präsenz erzählt wird. Es ist auf jeden Fall eine Ich-Erzählerin, mit der es anfängt. Mhm. Und hervorragende Ich-Erzählerin. Also wenn man sagt, ich löse keine Ich-Erzähler, weil das ist doof, dann verliert man einen richtig geilen Thriller. Solche Blockaden bitte nicht setzen.
Ja gut, muss halt jeder... Ich lese dann zum Beispiel auch nicht so gerne den Ich-Erzähler, aber ich würde jetzt nicht sagen, nö, ich lese kein Buch, das ein Ich-Erzähler hat. Das ist vollkommen kacke. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Ich habe halt andere Präferenzen und so geht's jedem da draußen. Aber man kann, soll sich nicht sagen lassen, ich schreibe nicht im Präteritum oder im Präsens, das liest keiner.
Das stimmt überhaupt nicht. Pfui. War's das? Sind wir alle durchgerusht?
Ich war heute sehr... Ich weiß nicht, irgendwas ist heute mit mir los. Vielleicht habe ich Hormone, aber ich war heute sehr emotional.
Hä? Ja. Achso, bist du jetzt wieder da? Passt. Okay. Ja, du warst heute sehr emotional. War das auf die Folge bezogen?
Das war auf die Folge bezogen. Es war irgendwie so, ne, Schreibregeln ist sowas Trockenes. Und Schreibregeln, ich hab das die Woche zu dir gesagt, Schreibregeln machen mich emotional. Und heute ist auch irgendwie so ein Tag, keine Ahnung. Ich glaube, das sind meine Hormone irgendwie. Da war jetzt auch, ich wollte da draußen niemand auf die Füße treten oder so, aber heute war ich drauf.
Falls ihr genau zugehört habt, dann waren es insgesamt 12 Tipps, 6 gute, 6 schlechte. Und hier nochmal ganz wichtig zu sagen, auch die schlechten Tipps sind vielleicht gute Tipps. Wenn sie euch helfen, muss jeder für sich entscheiden. Ich hoffe, wir konnten aber begründen, warum es für uns schlechte Tipps sind. Und ich war heute auch ein bisschen emotional, ein bisschen gestresst, weil das merkt ihr jetzt nicht, weil ich es rausgeschnitten habe, aber bei mir hat es zum Beispiel an der Tür geklingelt, während wir aufgenommen haben. Und solche Späße, dann wollten wir aufnehmen und haben uns gegenseitig nicht gehört. Und dann musste ich eigentlich jetzt gleich zum Filmen. Also haben wir euch trotzdem aller Probleme nebenbei eine gute Folge machen können. Schreibt es uns doch in die Kommentare.
Ich will, dass das drin bleibt. Lass das drin.
Ja, das hier.
Nee, auch ja. Das. Ich schneide das, aber lass das drin. Wir sind ja auch nur Menschen.
Ja.
Ja, lass es doch drin.
Was die 10 Minuten, wie ich mit meinem Vermieter spreche?
Na, die jetzt nicht, aber halt eben heute war ich auch emotional. Lass doch drin, ist doch witzig.
Ja, das war auch für die Leute gesagt.
Weil du sagst, du schneidest es raus, aber du schneidest es dann doch nicht raus.
Nee, ich schreibe meinen Vermieter raus. Das lasse ich jetzt übrigens auch alles drin. So. Maxi, wann kommt die nächste Folge? Bevor du sagst, sorry Leute, haut's in die Kommentare, waren da gute Tipps dabei? Seht ihr das ähnlich? Hasst ihr uns jetzt, weil wir euch euren Lieblingstipp schlecht gemacht haben? Oder falls ihr Fragen nach weiteren guten Tipps habt, Spotify-Fragefunktion.
Und wir haben so viele Tipps aufgeschrieben, da kommt irgendwann noch eine zweite Folge in der Art. Ja. Also wir haben noch eine ganze Ladung voll. Nächste Folge, 26. März.
Das ist schön, weil da hören ich dich wieder und die anderen hören uns und wir freuen uns über Feedback. Und deswegen, was machen wir da überhaupt? Machen wir da Tipps 2 oder machen wir das andere große Thema? Augenzwinker.
Das andere große Thema.
Das riesige Thema. Da haben wir vorbereitet. Da hören wir uns dann. Tschüss.
Peace out. Martin, ich möchte jetzt mal einen fetten Shoutout hier lassen und die Dinge nutzen, unsere Anekdote, um dem Ultra Comics mal so einen richtig fetten Brain High Five zu geben.
So groß ist der High Five.
Ja, der ist richtig, das sind richtig korrekte Leute. Und zwar, der Ultra Comics ist bei uns in Nürnberg ein ziemlich großer Comicladen. Und das ist, es ist inhabergeführt, sagt man ja so schön, das ist jetzt keine Kette oder sowas. Die haben zwar mehrere Läden, aber die sind alle, da sind zwei Brüder hier in Nürnberg und so weiter. Und da war ich die Woche Mangas kaufen. Wir haben heute übrigens den 20.02., also 3 Tage vor der Bundestagswahl. Und ich war die Woche Mangas kaufen, wo ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt mal in Ultracomics rein, ich brauche aber nichts. Und dann bin ich doch irgendwie mit über 80 Euro raus. Und das ist der springende Punkt. Da war es nämlich so, wenn du über 80 Euro eingekauft hast, dann hast du ein Spielgeschenk gekriegt, und zwar vom Marc-Uwe Kling, voll auf die 18. Und da geht es darum, mit Nazis zu diskutieren und Nazis halt in Grund und Boden zu diskutieren. Und das hast du geschenkt bekommen, sobald du für 80 Euro eingekauft hast, mindestens. Und das Coole ist, jetzt pass auf, die haben das Spiel quasi gekauft auf ihren Nacken und haben das dir geschenkt, wenn du Geld, genug Geld ausgegeben hast. Und die Einnahmen von diesem Spiel gehen an Vereine, die sich gegen Rassismus einsetzen. Das heißt, es ist einfach eine Win-Win-Win-Situation. Eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Win-Situation, weil es ist A, gutes Marketing, wie man jetzt sieht. Es wird sich gegen Rassismus eingesetzt. Man kriegt ein Spiel geschenkt. Was war das Letzte? Ich weiß es nicht.
Es ist von Marc-Uwe Kling und wer den kennt, der weiß, dass es auf jeden Fall witzig ist. Und man diskutiert ja mit Nazis, wie du sagst, in dem Spiel. Versucht sie in Anführungsstrichen nicht zu bekehren, aber halt zur Vernunft zu bringen. So ist es, glaube ich, besser gesagt. Und ich finde es auch schön. Ich habe das auf Instagram gelesen. Ich hatte nicht alle Infos, die du jetzt genannt hast. Ich wusste nicht, dass es gespendet wird. Und ich finde, das ist durchaus etwas, das man erwähnen kann. Und es gibt auch jetzt, finde ich, einen schönen Applaus dafür. Also Läden, guckt euch das ab, zeigt Flagge. Es ist ja nicht so, als würden wir hier das Böse promoten, sondern genau das Gegenteil. Richtig. Wir wollen ja ein Füreinander und kein Gegeneinander. Deswegen, ein coole Sache, Ultra Comics, kaufe ich gerne ein.
Die, die gegen uns sind, die sind dann halt, die oder die gegen alles sind, die gegen Menschenrechte sind, die sind, gegen die sind wir. Und Ultra Comics, also wir gehen da gerne hin, jetzt gehen wir noch gerne hin.
Ja.
Und hoffen wir mal, dass wenn diese Folge rauskommt, dass wir kein böses Erwachen haben und die scheiß Nazis in ihr verkacktes Drecksloch zurückgehen.
Hoffentlich darf die Folge dann erscheinen, ne?
Ja. Dekret von Trump darf nicht erscheinen.
Hier, Liebe. Ne?
So macht man das doch jetzt.
So. Ja, so.
Herz, Fingerherz.
Gut.